Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem schönen Sommertag hier in der kühlen Kirche zum Gottesdienst. Und wir wollen zusammen diesen Gottesdienst feiern, sind zusammen in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 10. Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, verachtet mich. Welche Kraft und welche Bedeutung das Wort, die Propheten und alles das, was wir von Gott geoffenbart bekommen haben, hat, das sollen wir heute in diesem Gottesdienst noch einmal näher anschauen. Wir denken heute an unser Gemeindeglied Andreas Heppner, der in der vergangenen Woche beerdigt wurde. Er wurde 61 Jahre alt. Und ich möchte am Osterlicht für ihn eine Kerze entzünden als Zeichen unserer Hoffnung, dass der Tod nicht alle Macht über uns hat. Wir schauen auf Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dieses Licht soll in diesem Gottesdienst brennen. So leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, und ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das soll unsere Gewissheit sein. Lasst uns miteinander das erste Gemeindelied singen, Gott des Himmels und der Erde, Nummer 445, und wir singen die erste Strophe und dann 4 bis 6. 445, Strophe 1 und 4 bis 6. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Diese wunderbaren Worte, dieses Gebet soll Franz von Assisi einmal gedichtet haben. Und es ist vertont im Gesangbuch, aber ich lade Sie ein, dass wir das nun miteinander sprechen. Unter der Nummer 416 finden Sie den Text im Gesangbuch, die Nummer 416. Und Sie sehen, das erste ist der Kehrvers. Und ich bitte Sie, die Gemeinde, den Kehrvers zu sprechen. Und ich würde die Strophen, die Verse dazwischen alleine sprechen. Und wir sehen dann immer, alle wiederholen den Kehrvers, dann sprechen wir gemeinsam den Kehrvers. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebet werde, sondern dass ich andere liebe. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist. Denn wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo Streit ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit. Amen. Wir beten weiter. Herr, so oft nehmen wir hin, wie lieblos wir miteinander umgehen. Wir beklagen kaum noch, wie kraftlos unsere Kirche ist. Wir merken nicht einmal, wie viele unter uns ratlos, verzweifelt oder einsam werden. Du Gott bist größer als unsere Schuld. Und so kommen wir zu dir und bitten dich, erfülle uns neu mit deines Geistes Kraft. Vergib uns, was wir dir schuldig und anderen schuldig geblieben sind. Du Gott der Liebe, verändere uns, wende und beende, was uns quält und schmerzt. Und lass deine Liebe wachsen unter uns und in dieser Welt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die Lesung.
Die Schriftlesung steht in der Apostelgeschichte. Aus Kapitel 4 lese ich die Verse 32 bis 37. Die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu den Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu den Füßen. Selig sind die Gottes Wort, hören und bewahren. Halleluja. Als Antwort auf das Wort Gottes wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt das angeschlagene Lied Nummer 124, die Verse 1 bis 3.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Predigt hören wir heute ein Gleichnis Jesu, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und um diesen Text ein bisschen näher an uns heranzubringen, möchte ich Sie zu Beginn erst einmal etwas fragen. Und die Frage lautet: Was wäre denn, wenn Sie heute Morgen die Information bekommen, ich habe noch eine Woche zu leben? Ich habe also noch eine Woche Zeit, um mein Leben zu sortieren, vielleicht ganz wichtige Entscheidungen zu treffen, auch alles zu regeln, mit der Beerdigung, weiß ich nicht, wenn Sie das gerne regeln möchten, oder auch noch andere Dinge zu regeln. Was würde mir dann als erstes in den Sinn kommen? Was müsste ich unbedingt noch in Ordnung bringen? Vielleicht noch ein schwieriges Gespräch auf mich nehmen, meine Lieben noch einmal versammeln. Also, was wäre, wenn? Und ich muss sagen, ich denke, das wäre eine große Gnade, wenn man eine Woche vorher weiß, mein Ende naht und ich muss mich darauf einstellen. Und ich habe die Gelegenheit, mich darauf einzustellen. Und es ist ebenso eine Frage, die viele Menschen vor sich herschieben und verdrängen. Da geht es nicht nur um die Erbschaftsregelung, sondern da geht es darum, wirklich zu überlegen, was wäre, wenn in einer Woche ich vor meinem Schöpfer stehe. Und an das Thema wollen viele Menschen eigentlich gar nicht denken. Ist ja klar, es ist vielleicht zu schwer. Und Jesus hat uns gelehrt, dass die Entscheidungen, die wir hier in diesem Leben treffen und das, wie wir leben, dass das Auswirkungen haben wird auf unser Leben in der Ewigkeit. Die Entscheidungen, die wir treffen, die sind also nicht dann vergessen und vergangen. Also, was würde mich dazu bringen, mich rechtzeitig gerecht zu verhalten? Und das Gleichnis, das ich dann gleich in Stückchen lesen werde, mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus, das endet mit dem Satz: Wenn Sie schon Mose und die Propheten nicht hören, also das, was uns Gott schon sagt, was wir schon wissen dürfen von Gott, so wird es bei euch nicht, so wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Also eine Zusammenfassung des Evangeliums: Einer ist von den Toten auferstanden und viele wollen gar nicht hören. Ja, und das Gleichnis, kurz gesagt, der arme Mann, der Lazarus, ist übersät von Geschwüren und es ist ein wirklich an der untersten Armut lebender Mensch, und der Reiche ist einer, der in ganz anderen Dimensionen lebt, und beide sterben zur gleichen Zeit und begegnen sich dann in diesem Reich des Todes oder an diesem Ort, wo sie sind. Und die Zuhörer, die dieses Gleichnis hören, das waren nicht nur die Freunde Jesu, die also mit ihm gezogen sind, sondern zumeist waren es seine Kritiker. Dazu muss man den Kontext noch sehen. Jesus hat vorher eine Geschichte erzählt von einem Verwalter, ein Verwalter, der quasi seine finanziellen Möglichkeiten dazu gebraucht hat, um für die Zukunft vorzusorgen. Und Jesus sagt: Ihr findet, dieser Verwalter, der macht es sehr merkwürdig, sehr unkonventionell, aber er soll ein Vorbild für euch sein. Nutzt das Geld und alles, was euch gegeben ist, um euch damit jetzt schon Freunde im Himmel zu schaffen. Macht euch Freunde im Himmel mit dem Euro, könnte man sagen. Das klingt sehr merkwürdig, aber letztendlich ist es clever. Und dann folgt nun das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und nun möchte ich die ersten drei Verse aus Lukas 16, 19 bis 31, die ersten drei Verse dieses Gleichnisses zuerst einmal lesen. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Soweit erstmal die Situation der beiden. Fällt mir ein, vielleicht haben Sie es auch Anfang des Jahres in der Zeitung gelesen, die 10 reichsten Menschen der Erde haben während der Corona-Pandemie ihr Vermögen verdoppelt. Und auch die 10 reichsten Menschen in Deutschland hatten ein Plus von fast 80%. Das zeigt also, wie aktuell der Predigttext heute auch sein kann. Aber zurück zu der Geschichte. Es ist eine Bildgeschichte, die Jesus hier seinen Zuhörern erzählt. Und es wäre dann ganz schwierig, wenn wir die Geschichte jetzt auseinanderpflücken und sie so als Landkarte verwenden, um genau zu wissen, was nach dem Tod dann auf uns wartet. Aber das, was Jesus beschreibt in der Geschichte, das ist eigentlich eine Geschichte, die im Volk so bekannt ist, dass da ganz reiche Menschen sind und ganz arme. Und das ist das Sozialsystem, das in der damaligen Zeit so funktionierte. Wenn jemand gar nicht konnte, dann gar niemanden hatte, der ihn versorgt hat, dann konnte man ihn quasi vor das Tor der Reichen oder an einen Ort stellen oder legen, wo viele Menschen vorbeikamen. Und deshalb wurde auch der arme Lazarus vor das Tor des Reichen gelegt. Und es war quasi dann die Aufgabe der Gemeinschaft, diesen Menschen mit zu versorgen. Und die Brosamen, von denen die Rede ist, das waren die Almosen der damaligen Zeit. Also man könnte auch sagen, das ist uns sicherlich gar nicht vertraut, man hatte damals Brot als Servietten genommen. Also nach der Mahlzeit wurde von dem restlichen Brot abgerissen und da man ja mit den Händen gegessen hat, wurden mit dem Brot die Hände, das Fett von den Händen abgewischt und dann wurde das nicht weggeworfen, sondern das gab man dann den Armen, den Almosen, die Almosen. Es waren überlebenswichtige Brosamen von den Reichen, aber leider wurde der Lazarus damit nicht versorgt, sondern uns wird beschrieben, sogar die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also er wurde nicht versorgt. Und jetzt lese ich weiter die nächsten beiden Verse. Es begab sich aber, dass der Reiche starb und er wurde von Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Also wir hören, jetzt sterben die beiden. Und was uns beschrieben wird, ist, wie sie sich dort, wo sie jetzt sind, sehen und wie sie sich wahrnehmen. Wie es dem einen geht und wie es dem anderen ergeht. Der reiche Mann befindet sich im Totenreich. Hier in dieser Luther-Übersetzung steht Hölle, das ist nicht ganz korrekt, denn im Griechischen steht das Wort Hades, das kennen Sie vielleicht aus der Mythologie. Und im Alten Testament wurde dieses Wort dazu benutzt, das zu beschreiben, was so im Prinzip dieses Totenreich bedeutet. Ein Beispiel dafür in Prediger 9, Vers 10, da heißt es, alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tue und jetzt kommt. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Und das hebräische Wort, das an dieser Stelle für Totenreich steht, das könnte man übersetzen mit Unbestimmtes, nicht Wahrnehmbares oder Fragliches. Also es ist hier die Rede von einem Ort, wo die Menschen, so wie es auch die verstorben sind und die auf das Gericht warten sozusagen, sind in diesem Zwischen, in dieser Zwischenzeit, so wie es uns auch im Neuen Testament berichtet wird. Und jetzt ist von Lazarus die Rede, von dem armen Mann. Lazarus kommt jetzt aber an einen anderen Ort. Er kommt in Abrahams Schoß. Er kommt an den Ort des Trostes, wo vieles wieder ausgeglichen wird, was ihm zu Lebzeiten widerfahren ist oder was ihm einfach verwehrt war. Wir hören also hier von einem Ort, an dem die Menschen sich, wie gesagt, in einer Zwischenzeit, wir können uns ja nur Zeit und Raum vorstellen, befinden und an dem sie warten auf das Gericht, das einmal kommen wird, auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und wir hören auch von Jesus Christus und wir bekennen das im Glaubensbekenntnis, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also da wird dieses Totenreich noch einmal thematisiert. Aber was Jesus mit dem Gleichnis beschreibt, das erscheint uns allen ganz logisch. Der eine kommt für seine Taten oder Nicht-Taten eben in dieses Totenreich und der andere, der auf Gott vertraut, kommt in Abrahams Schoß. Aber Vorsicht, für uns klingt das ganz logisch, ist es aber nicht. Denn Jesus greift hier eine alte Geschichte auf, die die Rabbiner schon erzählt haben, den Israeliten, und er dreht sie komplett um. Denn in der rabbinischen Geschichte verläuft diese Geschichte anders. Da läuft es darauf hinaus, dass der Reiche in Abrahams Schoß kommt und der Arme in den Hades. Und das ist das, was Jesus den Menschen hier mitteilt. Nicht, wie es dann aussehen könnte oder irgendwelche Dinge, die wir erwarten, treten ein, sondern so, wie Gott die Menschen sieht. Im Alten Testament war nämlich Reichtum ein Zeichen des Segens Gottes. Und der Reiche war von Gott gesegnet. Und es war ganz klar, dass er zu Gott gehörte. Aber Jesus will hier etwas ganz anders deutlich machen, nämlich, dass Reichtum verpflichtet. Dieser Segen, den Gott ins Leben schenkt, ist auch gleichzeitig Auftrag. Und das haben wir in dem Gleichnis vorher schon verstanden, das habe ich ja jetzt nicht gelesen. Benutze alles, was dir anvertraut ist, um dir damit Freunde im Himmel zu schaffen. Du hast einen Auftrag mit dem, was dir anvertraut ist. Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Aber nicht Reichtum ist das Thema in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, die wir gehört haben, sondern dass das Geld nicht über Gott steht, dass das Geld nicht zum Götzen wird, sondern dass es uns anvertraut ist, um damit es gut einzusetzen. Der Name Lazarus übrigens bedeutet, Gott hat geholfen. Wir haben gehört, es ist die Rede von dem Reichen, der keinen Namen hat, und es ist die Rede von dem Armen, von dem Kranken, der einen Namen bei Gott hat. Gott hat geholfen. Das bedeutet, der Kranke, der arme Mann hat gemerkt, ich kann nichts aus eigener Kraft machen. Und er hat sich einzig und allein auf Gott verlassen und auf das, was Gott ihm schenkt. Und das war die Rettung für sein Leben, dass er sich auf Gott verlässt. Gott hat Lazarus verholfen. Wenn ich mir überlege, wie leben wir heute, wir in unserer Gesellschaft, wir kennen die Namen der Reichen und Berühmten ganz gut, aber die Namen der Armen kennen wir meistens nicht. Und an dieser Stelle gibt uns diese Geschichte einen Einblick in die Welt Gottes, in der das anders sein wird. In der Welt Gottes werden die Reichen vergessen werden, denn sie haben dort keinen Namen mehr. Aber der Armen wird gedacht werden. Sie heißen Lazarus, Gott hat geholfen, und sitzen in Abrahams Schoß. Die Frage an Sie, an mich, kennt Gott meinen Namen? Gott hat uns bei unserem Namen gerufen, das wird uns zugesprochen in der Taufe. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wie antworten wir? Was uns anvertraut ist, das ist geeignet, um zu antworten. Und nun lese ich noch die restlichen Verse in unserem Gleichnis. Zuerst die Verse 24 bis 28. Abraham aber sprach, es ging erst los mit 24, und er rief und sprach, der Reiche aus dem Hades: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus zu mir, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Wir hören also, Abraham sagt: Kind, zu dem Reichen. Es kann durchaus sein, dass der Reiche zu diesem Volk Gottes gehörte. Wir haben noch die Gelegenheit, in unserem Leben Dinge zu ändern. Wir haben noch die Gelegenheit, vieles zu tun, was unsere Familien, unsere Angehörigen zu Jesus bringt, oder auch andere Dinge, die diese Welt prägen und für Gott gewinnen. Aber der Reiche hat es nicht getan, und er hat seine Kindschaft nicht angenommen. Und dann ist es ihm wichtig, wenn das alles nicht geht, dann sollen wenigstens meine Brüder, die 5 Brüder, gewarnt werden vor dem, was sie hier erwartet. Und dann unsere Geschichte weiter. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit dieses Gleichnis. Sie haben alle die Offenbarung von Gott, die sie brauchen. Sie haben quasi den Hinweis zur Umkehr, zu dem, was uns Gott zeigt und was Gott für uns Gutes bereitet hat. Wem erzählt also Jesus diese Geschichte? Ich habe es anfangs schon gesagt: den Pharisäern, seinen Kritikern, allen, die ihn kritisiert haben. Warum gehst du den Armen nach? Warum kümmerst du dich um die, die wir nicht mal anschauen würden? Und er erzählt sie genauso denen, die sie heute hören. Aber wir dürfen heute wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Es ist schon ein Stück prophetisch, dass einer von den Toten wieder zurückkommt und predigt die Auferstehung und das ewige Leben. Es ist das Zeichen, das Gott gegeben hat. Und wie viele Menschen lehnen ihn trotzdem ab? Gottes Wort ist alle Info, die wir brauchen. Und für uns heute das Wort noch einmal zur Erinnerung: Lies die Bibel, forsche in Gottes Wort und verlass dich ganz auf Jesus Christus, der alle Schuld von uns genommen hat und der auferstanden ist vom Tod. Und dann dürfen wir mit ihm in diesem Reich Gottes sein. Hebräer 3, da heißt es: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute also ist der Tag, an dem wir Entscheidungen treffen. Unser Leben läuft darauf hinaus, dass wir einmal vor Gott stehen werden und dass wir Jesus als unseren Herrn anerkennen. Das ist die beste Entscheidung in unserem Leben. Dass wir unser Leben im Licht des Evangeliums leben. Dass wir alles nutzen, was wir haben, unsere Ressourcen, unser Geld, unsere Zeit, unsere Liebe, unsere Kraft, um das für die Ewigkeit einzusetzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen jetzt wieder miteinander singen. Das Lied aus dem EG Plus, die Nummer 75, wo Menschen sich vergessen. EG Plus, die Nummer 75. Ich darf an dieser Stelle noch Folgendes abkündigen. Wir danken für die Kollekte, die am vergangenen Sonntag eingelegt wurde und die betrug 77,90 €. Wir sammeln am Ausgang Kollekte für die Gebäudeunterhaltung in unserer Gemeinde. Der Herr segne die Geber und er segne die Gaben. Sie sehen schon, dass hier vorne ein Podest, eine Bühne aufgebaut ist und das lädt uns schon ein und weist uns schon hin auf den Gottesdienst am kommenden Sonntag hier in der Margaretenkirche um 11. Dann wird das Kindermusical Jericho aufgeführt, ein Familiengottesdienst und anschließend auf der Kirchwiese Spiel und Spaß mit der Kinderkirche und der Kita Eversbach, die das vorbereiten. Und einen herzlichen Dank schon an die Kinder, die jetzt schon lange proben für das Kindermusical, die Kinder der Kinderkantorei. Also am Sonntag um 10:30 ist es soweit. Wer am Sonntag dann gern einen Abendgottesdienst besuchen möchte, der ist herzlich eingeladen um 18 Uhr in Rittershausen mit Pfarrerin Gräf und dem Team des Abendgottesdienstes. Gratulieren darf ich allen Gemeindegliedern, die in den vergangenen Wochen Geburtstag hatten. Wir bitten um Gottes Segen, besonders für Erika Immel, Angela Jakob, Ursula Lauber, Werner Bott, Ute Nebig, Ilse Döpfner, Jenny Müller, Ruth Nöll, Gisela Schimke. Alle, die jetzt nicht genannt sind, sind natürlich eingeschlossen in die Segenswünsche der Kirchengemeinde. Und nun wollen wir beten und Fürbitte halten. Ich bitte Sie, soweit es möglich ist, sich zu erheben. Wir beten. Herr, wir hören dein Wort. Du bist auferstanden. Du hast uns den Weg bereitet zum himmlischen Vater. Und du hast uns so vieles anvertraut in unserem Leben, dass wir einsetzen können, dich zu loben. Und das wollen wir dir anbefehlen. Hilf uns, unsere Nächsten mit deinen Augen zu sehen. Hilf uns, in der Not des Nächsten die Chancen zu sehen, Hilf uns in der Armut, den von dir geschenkten Reichtum zu sehen, in der Hilfsbedürftigkeit deine Gaben und Fähigkeiten. Und so bitten wir dich, mach jeden von uns bereit, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir teilen, was wir haben, dass wir helfen, wo du die Not des anderen uns vor die Füße legst. Herr Jesus Christus, mach uns fähig, den Besitz nicht so wichtig zu nehmen. Denn in deinem himmlischen Reichtum hast du alles hinter dir gelassen, um uns Menschen nahe zu sein. Und damit hast du uns gezeigt, wie wir dir nacheifern sollen. Schaffe dir Raum im Herzen. Heiliger Geist, zieh ein in unsere Herzen, dass das Leben verändert wird durch deine Liebe und Freude und Hoffnung und durch deine Kraft. Wir denken heute besonders an die Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben, die in Not sind und in Armut, die nicht weiter wissen. Und in der Stille wollen wir sie dir anbefehlen. Und wir befehlen dir die Familie von Andreas Heppner an, den du aus diesem Leben gerufen hast, dass sie sich dir anvertrauen können. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen wollen wir noch einmal Platz nehmen und das Lied 258 singen. Zieht in Frieden eure Pfade.
Amen.